vielleicht kurz zwei Sätze. Wir freuen uns, dass wir wieder live unterwegs sein dürfen. Wir haben es und euch vermisst. Vielleicht auch noch mal kurz zum Selbstverständnis, was Fische im Tee ist. Es geht uns in erster Linie um Menschen. Wir haben keinen Themenabend, wo es geht um Ackerbau und Viehzucht zwischen Marbach und Neckarweingen unter dem Gesichtspunkt von Welpen aus Hörnle-Nord. Interessiert uns nicht. Natürlich, als Arzt kommt man immer mit bestimmten Sachen raus. Wir wollen auch keine Corona-Sprechstunde machen. Sicherlich ist Corona ein Teil von der ganzen Sache. Da kommen wir momentan, wie in anderen Dingen, einfach auch nicht vorbei. Aber es geht uns in erster Linie um den Menschen. Und deswegen freuen wir uns, dass er heute Abend da ist. Dr. Med. David Strolbeck. Yeah!
Das Doktor könnt ihr weglassen.
Also ab jetzt. Was machst du? Vielleicht mit einer Frage, vielleicht den ganzen Abend retten. Was machst du sonst so?
Boah. Zurzeit eigentlich fast nur Praxis. Ich habe drei Kinder, drei Mädels. Die brauchen ein bisschen Zeit. Die Frau braucht ein bisschen Zeit. Und ich schreibe ein Buch noch nebenher. Also nicht ich allein, sondern mit meiner Frau. Eine Trilogie. Ja, ab und zu Tennis, bisschen Rudern. So gut es geht.
Jetzt hast du das Stichwort selber schon gegeben. Ihr schreibt ein Buch zu zweit, du und deine Frau. Worum geht's?
Das ist ganz schwierig. Es geht eigentlich um eine Abenteuergeschichte von zwei Schwestern auf dem Uranus. Da leben die.
Wo leben sie in?
Auf dem Uranus. Also okay. Ist
Hinterwälder.
Genau, ist eine Geschichte, die spielt in der Zukunft. Das Ganze basiert auf der Idee von Platon, was er in seiner Politeia geschrieben hat. Und zwar hat Platon eine Staatstheorie entwickelt, wonach eigentlich nur die klügsten und intelligentesten Menschen regieren sollten.
Und das ist vielleicht gar nicht, oder? Wissen das viele Menschen?
Wie bitte?
Wissen das viele, das von Plato, dass
vielleicht... Die Politeia?
Ja, dass vielleicht ganz clever ist, wenn nur die klugen und... Ja, das klügsten Menschen regieren.
Das Problem ist in dieser Geschichte, dass die Armen, also die Bauern, die Plebs, sogenannte Plebejer, die dürfen nicht lesen lernen und nicht schreiben lernen. Deswegen ist es eine sehr ungerechte Welt. Es ist eigentlich eine Utopie, über die wir schreiben. Und nur die Philosophen und die Patrizier dürfen lesen lernen. Und dementsprechend erhält sich diese Klasse selbst. Und diese zwei Schwestern, die müssen sich eben in dieser Welt zurechtfinden, werden als Bauerntöchter eingezogen ins sogenannte Megaron. Das ist eine Ausbildungsstelle für die Arbeiterkinder.
Megathlon heißt es?
Megaron. Genau, es gibt das Megaron, es gibt die Akademie, die Arbeiterkinder tun gegenüber von den Patrizier- und Philosophenkindern eine Ausbildung machen und die müssen immer die Wäsche waschen und die anderen dürfen die hohe Lehre der Philosophie erlernen. Und ja, dann kommt nach und nach raus, dass es eigentlich gar nicht nur auf Uranus spielt, sondern dass verschiedene Epochen auf verschiedenen Planeten installiert sind. Und es ist eigentlich ein Zeitreiseroman, aber ohne eine Zeitmaschine. Also es wird recht verrückt und wir sind gerade im dritten Band.
Ich wollte gerade fragen, das ist eine Trilogie. Das heißt, es gibt schon Band 1 und Band 2. Gibt es die schon?
Sind die
veröffentlicht?
Die gibt es schon. Erstmal wir haben es selbst verlegt, wollen aber dann an einen Verlag rangehen. Aber den musst du auch ehrlicherweise sagen, wir haben uns ein bisschen verkracht beim Schreiben und der dritte Band, den schreibe ich gerade alleine zu Ende.
Aber deine Frau ist da.
Die ist da.
Also rein so was das Schriftstellerische, habt ihr euch verkracht?
Naja, nee, nicht verkracht, aber wir haben viel diskutiert. Also wir haben ganz unterschiedliche Schreibstile und meine Frau, die ist total der Historienfan, die kennt sich von der Antike bis zum Mittelalter, bis zur Renaissance perfekt aus. Ich habe da gar keine Ahnung. Ich muss mich viel einlesen.
Ja, auch.
Und wir hatten andere Vorstellungen vom Schreiben und das ging in den ersten beiden Bänden ganz gut. Im dritten, da wollte sie dieses Tempo, was ich weitermachen wollte. Ich habe da so ein bisschen so eine Zwangsstörung. Ich muss, wenn ich was anfange, muss ich das zu Ende bringen. Und ich kann da nicht aufhören. Und das war für sie zu schnell und zu viel. Und dann haben wir gesagt, haben uns quasi aufgeteilt. Ich habe es jetzt weitergemacht alleine und bin gerade im letzten Kapitel jetzt und dann geht's ins Lektorat und ins Korrektorat und dann wird es Ende vom Jahr wahrscheinlich rausgebracht.
Wie viel Zeit gibst du dir, dann dafür? Oder wann schreibst du? Ich habe mal geschaut, so deine Praxiszeiten sind eigentlich ja im Grunde genommen fast jeden Tag dann aufgeteilt. Dann Samstagvormittags dürfen noch manche auch noch kommen, wenn sie Lust haben.
Ja, also ich habe eine Arbeitszeit von wahrscheinlich so 50, 55 Stunden in der Woche. Zurzeit ist sehr viel, aber halt dann abends, ne, also zum Runterkommen. Und ja, also.
Andere geht joggen, du gehst rein.
Ja, es ist schön irgendwie.
Was ist gesünder?
Ja, joggen wahrscheinlich. Aber.
Ja, weiß nicht.
Ja, weiß auch nicht.
Man du bist lernt, kein Orthopäde.
Nee, zum Glück nicht. Aber man lernt total viel beim Schreiben. Ne? Also am Anfang haben wir sehr schlecht geschrieben und je mehr man schreibt, umso mehr hinterfragt man sich. Und wir haben nie einen Schreibkurs oder sowas gemacht, aber man kommt da rein und irgendwie funktioniert es. Also ist ja immer schwer zu sagen, ne, ob man gut schreibt oder nicht, aber es wird besser, würde ich jetzt subjektiv sagen. Ja, genau.
Ja. Hast du auch das Gefühl, wenn wir gerade bei Büchern sind, als sie fragen, nein, nach dem Lied, ja, was ist da, nein. Wir haben gesagt, wir sind in den 17 Folgen sind wir bis jetzt immer ausgekommen, ohne sogenannte Füllfragen zu stellen. Und eine Füllfrage wäre zum Beispiel, welches Buch liest du gerade oder sonst irgendwas. Ich versuche natürlich auch aus der Zeit, die man gewinnt, aus den letzten 2 Jahren mehr zu lesen und stelle dann für mich erschreckend fest, je mehr ich lese, desto gefühlt dümmer werde ich. Oder meine ich, dümmer zu werden, weil man feststellt, was man alles nicht weiß. Ja. Wie geht es dir da beim Schreiben? Oder, weil man kann ja nicht nur schreiben, sondern es gehört ja auch Recherche und sowas dazu.
Ja, ja.
Das ist ja ein Fass ohne Boden.
Ja, ja, vor allem bei der Geschichte. Ne? Es geht ja um Staatstheorien, es geht um Philosophie, um die ganze Geschichte eigentlich der Menschheit. Und ich hätte es nie geschafft ohne meine Frau. Die hat sich die Geschichte ausgedacht. Ich habe sie dann weitergesponnen. Sie hat sie angefangen, ohne zu wissen, wie sie endet. Das ist natürlich sehr schwierig, aber mir macht das so Spaß, mich da reinzuhirnen und gucken, wie kriegen wir das zu einem Ende, was halbwegs logisch ist. Natürlich wird es nie logisch sein, ne, bei der Geschichte, aber das macht total Spaß.
Was ist, also wie kommt man da drauf, ein Buch zu schreiben? Also was ist euer Antrieb?
Also meine Frau hat es begonnen, um eigentlich den Kindern die Geschichte näher zu bringen, die Geschichte der Menschheit. Also und eigentlich die Geschichte der Philosophie. Also geht wirklich sehr viel um Philosophie und wir haben es eigentlich für Jugendliche geschrieben, haben aber voll am Zielpublikum vorbeigeschrieben. Also bis 16 oder so kann das kein Mensch lesen, das Buch. Es ist sehr komplex geworden, also ohne uns da loben zu wollen. Aber das kommt nicht von mir, das wissen, wie gesagt, das weiß meine Frau alles und ist natürlich viel recherchiert. Aber eigentlich war es so gedacht, dass man den Kindern die Geschichte der Menschheit und die Geschichte der Philosophie näher bringt.
Das heißt, es wird irgendwann ein Schulbuch.
dann musst du bei Reklam nachfragen, glaube genau. Ich.
Wir hatten,
wie ist das dick dann, das Buch oder so?
Ja, jedes Band ist so 500 bis 600 Seiten dick.
Alter also. Falter. Also. Ja, jetzt aber noch, was sagen deine Kids dazu? Haben sie schon mal reingelesen und sagt, Papa?
Ja, wirklich. Also die Älteste, die ist jetzt 13, mit der haben wir es mal vorgelesen, aber das ist
sind noch sofort eingeschlafen.
Ja, genau.
Ja, dann ist doch perfekt.
Das ist noch nichts für die, ne? Also, und die Cousine hat es gelesen, die ist jetzt 18 und die hat es dann schon verstanden, aber es ist schon, man muss dabei bleiben. Und vielleicht haben wir manches zu kompliziert noch dargestellt. Also das wird wieder überarbeitet und immer weiter vereinfacht, bis es halt eine gewisse Spannung dann in sich hat. Also.
Achim, wir haben wie immer die Hälfte vergessen.
Foto.
Ja.
Erklärst du es?
Ich versuch's.
Versuchen mal anzumachen.
Die Personen, die schon öfters da waren, kennen das Prinzip. Wir geben ein Foto rum.
Wir machen erst mal ein Bild von uns.
Ja. Wir geben ein Foto rum und ihr macht Bilder von euch, von uns, von irgendwas. Und am Ende des Tages gibt es da draußen eine Fotostrecke, die auf der Homepage veröffentlicht wird. Oder irgendwo anders. Im Internet.
Leute, wieso will mein Foto wissen, ob Sommerzeit oder Winterzeit ist? Weißt du das?
Achim, lies doch mal ein Buch.
Ja. Jetzt muss ich mir auch noch rüberbeugen. Ja. Oh, jetzt ist auch ein Selbstauslöser drin.
Oh mein Gott. Eine Minute lang halten.
Verwackelt ist es auch. Probiert es. Macht irgendwelche Bilder.
Es war noch nie anders mit dir.
Ja, macht irgendwelche Bilder von uns.
Wir haben dann hier noch den Hein Blöd hängen. Ja. Den haben wir auch nicht ohne Grund hängen. Und zwar ist es auch schon Tradition seit einiger Zeit, dass wir unsere Gäste immer bitten, für eine Sache zum Spendenaufruf zu machen. Wir haben ja hier heute keinen Eintritt. Und unsere Gäste suchen sich immer ein Spendenprojekt aus und wir geben am Ende des Abends den Hein Blöd rum. Und dann kann man, wenn man möchte, dort Geld einschmeißen und wir spenden das dann einer guten Sache.
Ja, und David, du darfst die Sache raussuchen.
Genau.
Aber das musst was du wir auch, spenden.
Genau.
Was
wir, ein für was.
Für was. Okay. Aber das musst du jetzt auch noch nicht sagen.
Also
das
kannst, kannst du überlegen.
Ja. Genau. Fangen wir mal in der Kindheit an bei dir. Du bist aufgewachsen wo?
Hier in Marbach.
Hier in Marbach.
Ziegelstraße.
Zur Schule gegangen?
Ja, FSG.
Studiert?
Erst in Rostock, dann in Dresden.
Wie kommt man dazu, Arzt zu werden?
Boah. Also wahrscheinlich familiär, ne? Mein Vater war Arzt. Ich glaube, also ich war eigentlich schon an der Kunsthochschule angenommen in Stuttgart. Hab eine Mappe gemacht, eine Prüfung, ein Vorstellungsgespräch in der Märzakademie. Und dann haben die mich auch genommen, komischerweise. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Habe ich aber abgesagt. Und dann habe ich noch mal ein Jahr gewartet und dann bin ich erst ins Studium reingekommen. Also.
Und dann gleich nach Rostock?
Ja, das war so. Ich durfte mir nicht aussuchen. Also ich habe einen Anruf bekommen von meiner Mutter. Da habe ich auf dem Recyclinghof gearbeitet in dem Jahr. Und dann hat sie gesagt, eine gute, schlechte Nachricht. Gute Nachricht, ich habe einen Platz. Schlechte Nachricht, ich muss nach Rostock. Und war aber voll super dann.
Ja, der Adi ist Rostock-Fan.
Ja, super.
Ich glaube, es gibt schlechtere
Städte. War perfekt. Also,
ist der Druck, wenn er so eine Arztfamilie ist, ist da ein gewisser Druck da? So, also, dass man, ja, du wirst halt auch Arzt, da übernimmt von Opa und von Papa dann die Sache und du gehst aufs FSG, dann braucht man ja einen gewissen Notenschnitt oder sowas. Und dann kommt vielleicht noch die Note rein und sagt der Papa, ja, aber so wird es nichts mit der Praxis. Ist es ein Druck? War das für dich ein Druck, deine Familie?
Also den habe ich nicht so wahrgenommen, aber wahrscheinlich schon, irgendwo unterbewusst. Ne? Also mein Vater hat sich natürlich total gefreut. Der wenn ich an die Kunsthochschule gegangen wäre, hätte er sich auch sehr gefreut. Aber er hat nie gesagt, ich soll das absagen, sondern das war dann im Endeffekt meine Entscheidung, weil ich wollte nicht irgendwie mein Leben lang so auf Dauer kreativ sein müssen. Das habe ich mir immer schwierig vorgestellt. Und Arzt ist natürlich auch sehr viel Stress, aber es ist ein anderer Stress. Ne? Also, aber ja, wahrscheinlich hat er mich schon geprägt. Das glaube ich schon.
Und dann Rostock, Dresden, habe ich das richtig verstanden?
Genau, Rostock, die Vorklinik, also die ersten zwei Jahre. Ja. Und dann sind eigentlich die Hälfte der Rostocker, sind wir alle zusammen nach Dresden in die Neustadt. Das war super. Ganz altes Haus. Also in Rostock hatte ich schon so eine ganz alte Wohnung. Da haben wir, glaube ich, 50 D-Mark, gab es dann noch Miete gezahlt. Und in Dresden sind wir dann in die Neustadt, das ist ein ganz autonomes Viertel, Luisenstraße, ganz schönes altes Haus, haben wir auch noch mit Kohle heizen müssen und die ganze WG hat immer zusammen baden müssen, weil da müssten wir auch noch Feuer machen mit Holz, Wasser warm machen. Das war eine schöne Zeit, also sehr arbeitsintensiv, stressiges Studium, aber schön.
Und warum dann nicht in eine große Klinik, also in einer großen Klinik anfangen, warum dann die, ich nenne es jetzt mal Hausarztpraxis übernehmen?
Ja, man muss ja dann nach dem Studium eine Ausbildung machen. Ja. Meine Frau ist dann nach Magdeburg, wollten wir eigentlich gar nicht hin. So ein bisschen gesichtslos fanden wir. Hat uns jetzt auch nicht so gut gefallen und dann hat sie da an der Uni gearbeitet und ich bin da in Kreisklinik nach Schönebeck. Und ja, da habe ich dann rein internistische Ausbildung erstmal gemacht. Also normal als Hausarzt macht man ja die Chirurgie, Pädiatrie, Innere. Macht das alles durch. Da gab es damals aber bei mir so eine Option, dass ich so eine rein internistische Ausbildung gemacht habe, bin da an Kreiskrankenhaus. Das war eine ganz harte Schule, aber sehr, 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 sehr lehrreich und danach erst in die Hausarztpraxis.
Und also. Dann auch gleich hier angefangen, an den Marbach.
Genau, dann hat mich mein Vater quasi noch ausbilden können, zwei Jahre. Der hat die Weiterbildungsbefugnis gehabt. Also ich habe drei Jahre in Schönebeck gearbeitet und ja, dann bin ich nach Marbach wieder zurückgekommen.
Macht das Spaß, mit dem eigenen Vater zu arbeiten?
Ja, das war sogar lustig.
Ja?
Ja,
ja.
Kannst du ja gleich ein paar Sachen draus erzählen, was da so lustig war.
Ja, irgendwie.
Er hat sich dann mehr zurückgezogen. Ich weiß, von deinem Vater weiß ich ein paar Sachen, dass er, glaube ich, Tennisclub, ja, genau. auch Tennisspieler oder sowas ist. Das heißt, der konnte dann früher auf den Tennisplatz gehen.
Genau.
Übernimm du mal.
Ja, aber das war irgendwie, wir haben gut harmoniert. Also da gab es nie irgendwelche Gerangel oder Kompetenzsachen oder so. Ich hatte ein bisschen neues Wissen und eher die Erfahrung. Das ging ganz gut eigentlich.
Aber ist das nicht gerade so der Punkt, neues Wissen, alte Praktiken? Ich habe das immer so gemacht. War da dein Papa so offen, dass er das einfach ja auch gelten hat lassen? Weil das ist ja auch so ein Interessenkonflikt wahrscheinlich.
Nee, also er hat gesagt, für ihn war es eigentlich die schönsten 2 Jahre von der ganzen Arbeitszeit. Und der hat das genossen der hat das auch angenommen, ne? Wenn ich gesagt habe, nö, das macht man heute so oder so. Also das ist ja auch so, man verstaubt ja als Hausarzt, ne? Wenn man die ganze Zeit allein arbeitet, das geht mir ja wahrscheinlich auch schon so, dass man in seinem Trott da ist und das war aber super eigentlich. Und ich kannte ja gar keine Dermatologie, keine Orthopädie, das habe ich dann von ihm gelernt. Also die Hausarztorthopädie oder so, das ist ja dann jetzt keine hohe Kunst, aber habe ich schon auch mir viel angenommen von ihm.
Als Hausarzt finde ich so die Schwierigkeiten, auch dass man unter einem zeitlichen Druck steht. Ich weiß nicht, ob es das wahrscheinlich auf dem Bildschirm anzeigt, wie viele Leute im Wartezimmer sitzen.
Ja.
Die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die sagen, ey, mach mal nicht so lang. Und dann kommt ein Mensch, ich sage bewusst ein Mensch, der sein Herz ausschütten möchte und du hast eigentlich gar keine Zeit dafür.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Ja, das ist schwierig. Am schwierigsten war eigentlich die Umstellung von der Klinik. Da hat man halt einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, den behandelt man und die Patienten sind wieder weg. Und in der Praxis...
Ja, die kommen wieder hoffentlich.
Ja, die genau. Aber in der Praxis... Also in der Praxis ist es viel schwieriger. Am Anfang habe ich total zu knapsen gehabt, weil ich immer gedacht habe, die Patienten laden dir ihre Probleme auf. Ich war dann noch in so einer Balint-Gruppe, das ist wie so eine Psychogruppe von den Ärzten, da tun sie sich untereinander austauschen, was für Probleme es gibt und so. Und es ist tatsächlich so, dass da muss man mit umgehen können oder lernen, mit umzugehen. Das ist was ganz anderes wie in der Klinik. Also man ist da fertig am Anfang. Und man sieht natürlich die ganzen Schicksale. Wie gesagt, in der Klinik, die sind nach 3 Tagen wieder weg, auch wenn die eine Halbseitenlähmung haben. Aber das nimmt eigentlich so mit. Und in der Praxis kommt die natürlich jedes Mal wieder und du musst dich immer wieder neu mit denen auseinandersetzen. Also als Hausarzt ist man so die erste und die letzte Instanz. Du kannst die Patienten eine Weile dann bei den Fachärzten unterbringen, aber im Endeffekt, wenn die auch nichts bringen, dann sind sie wieder bei dir und dann musst du denen irgendeine Lösung bieten. Das ist recht schwierig. Also.
Ich stelle mir das, ja, ich meine, in den meisten Fällen gehen solche Sachen auch gut aus, aber... Ja. Es gibt natürlich auch diese Fälle, wo man irgendjemand, einem Menschen, um es so wieder zu sagen, genießt die letzte halbes Jahr. Und du hast ja schon angesprochen, so als Hausarzt hast du ja eine ganz andere Beziehung. Wahrscheinlich kennst du viele, vielleicht auch vom Schulhof irgendwie noch was.
Ja.
Was gibt dir da die Kraft dazu, das auch zu machen oder auch die Kraft, unangenehme Dinge sagen zu müssen? Oder gewöhnt man sich an solche Sachen? Ist das Teil vom Job?
Nee, gewöhnt tut man sich nicht dran. Also wir haben teilweise junge Patienten, die Krebserkrankungen haben, die man nicht mehr heilen kann. Oder auch alte Patienten, ne, wo man, die, es gibt ja auch Patienten, die wachsen einem richtig ans Herz. Und die kommen ja dann von uns zum Beispiel ins CT, wir veranlassen das und dann kommen die wieder und der Radiologe sagt aber nichts, sondern das müssen dann wir übernehmen. Es ist so. Ist auch besser oft, ne? Weil wir die Patienten besser kennen. Aber das ist schwierig. Gewöhnt man sich nicht dran, finde ich.
Bekommst du da Ausbildung oder wird man da während dem Studium irgendwie pädagogisch geschult oder kann man es oder kann man es nicht? Gibt es da... ich würde mal fast sagen, sogar fast seelsorgerliche Betreuung.
Nee, da gibt es gar nichts, nee.
Also das kann man oder nicht?
Genau. Ich denke mal, dass die Patienten, die Ärzte, die Hausärzte werden, dass die das halt annehmen, sonst wird man halt Radiologe und schickt die Patienten weiter, wie gesagt, das geht ja auch. Aber nee, so ganz gewöhnt muss ich nicht dran.
Wenn man geht die Radiologen auch, jetzt auch wieder eins wegbekommen haben.
Nee, das ist ja eine wahnsinnig
nine to
tolle...
9-to-5 erst, oder wie sagt man da?
Die Radiologen? Ja. Ah, die müssen auch viel arbeiten. Und die haben ja wirklich auch einen sehr verantwortungsvollen Job, ne? Muss man auch sagen. Also wenn die was übersehen, ist natürlich ganz schlecht.
Auch blöd.
Auch blöd, ja. Also wie gesagt, wir haben ja immer als Hausärzte das Glück, dass wir einfach auch weiter überweisen können. Ne? Und dann hat, wir können uns immer eine Zweitmeinung einholen bei den Fachärzten. Das ist ja eigentlich ganz schön. Also das sollte man auch machen. Viele, glaube ich, oder viele nicht, aber es gibt Ärzte, die tun zu viel selbst machen. Das ist ja auch schlecht.
Und was ist, wenn ein Patient und Patient zu dir zukommt und sagt, ah, jetzt hole ich mir noch eine Second Opinion ein. Gehst du denn oben aus?
Nö, gar nicht.
Ist okay.
Ja. Also.
Dann schickst du ihn zum XY-Arzt, den rufst du vorher an und sagst, hey, da kommt wieder jemand und per WhatsApp schön vorwarnen, was da kommt.
Nee. Wie gesagt, es ist ja auch so, dass man froh ist, wenn man einfach Rückendeckung hat. Ne? Und nö, wenn das jemand will, habe ich gar kein Problem mit. Also das ist okay.
Man schickt die dann quasi, im Fußball würde man sagen, in den Kölner Keller.
Ja, genau. Genau, schau du mal drauf.
Ja, eben. Schau einfach mal nur mit drauf.
Ja.
Aber du hast gerade gesagt, das war für dich eine wahnsinnige Umstellung, wo du aus der Klinik in die Hausarztpraxis gekommen bist. Hast du dir irgendwann mal die Gedanken gemacht, wieder zurückzugehen, also wieder in den Klinikbetrieb, wo man wirklich auch so ein bisschen... ja, die Patienten nicht so intensiv oder so dauerhaft intensiv betreuen muss? Oder war das für dich immer klar, ich habe jetzt hier die Praxis, die Hausarztpraxis angefangen, ich werde die Praxis übernehmen, ich habe die Praxis übernommen, ich bleibe in diesem Bereich und Klinik ist für mich passé?
Nee, eigentlich war das immer klar.
Also das war immer klar.
Ich hätte gerne auch, aber das war dann zu spät, also ich hätte gerne auch Kardiologe gemacht, wie gesagt, weil ich rein internistische Ausbildung habe und dann wäre es jetzt nicht mehr so weit gewesen zu einer Spezialisierung, aber nö, das eigentlich macht schon Spaß. Also vielleicht wäre es gut noch mit einem Kollegen, ganz alleine ist manchmal hart, weil man halt so ad hoc jetzt niemand zu fragen hat. Wie gesagt, man kann ja weiterverweisen, aber muss da erstmal schon alleine sein Mann stehen und ja, ich glaube, in der Klinik hätte es mir wahrscheinlich auch Spaß gemacht. Ne? Hätte ich jetzt die Praxis von meinem Vater nicht übernehmen können, wäre ich in der Klinik geblieben. Das schon.
Also du wärst nicht irgendwo aufs Land gegangen, jetzt hier in der Umgebung und hättest dir da eine eigene Hausarztpraxis aufgemacht?
Nee, hätte ich nicht gemacht. Ja. Wäre mir, glaube ich, zu aufregend gewesen. Okay. Ich habe mich ja quasi ins gemachte Nest gehockt.
Auch schön.
Ja.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast deine Frau während dem Studium kennengelernt. So habe ich es zumindest verstanden.
Genau.
Jetzt ist es ja was, wenn man jetzt seine Frau in Dresden oder in Rostock im Studium
in Dresden haben wir uns getroffen, ja.
Kennenlernt und dann sagt, übrigens, wir gehen nach Marbach.
Das sagt die Pferde.
Genau.
Genau.
Pferde und helle Begeisterung und dann kommt sie hierher und sieht so eine alte Schillerlocke und sagt, oh, wunderbar, keine Pferde.
Ja, das war ja mein Trumpf. Ich habe ja gesagt, wir gehen in Schillers Geburtsstadt und weil sie halt so literarisch... interessiert ist, war das natürlich
ganz schön
Literaturarchiv.
Ganz schön clever.
Ja.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Hat voll gezogen.
Ja, Wahnsinn.
Nee, sie war eigentlich gleich dabei. Also.
Ja, gar kein Problem.
Nee, sie kommt aus Eichstätt und ist nicht so weit, auch deswegen die Entfernung ins Altmühltal. Und wie gesagt, das ist, ja, Marbach ist eigentlich nicht schlecht, ne, mit Stuttgart. Und ich hätte gern ein bisschen mehr Großstadt oft und gehe auch hier ganz, ganz wenig weg. Weil ich immer irgendwo gesehen werden oder nicht gesehen werden will. Aber.
Muss nach Heilbronn gehen.
Ja, genau.
Da fährt kein Bus. Da kennt dich niemand.
Ja, zum Beispiel.
Nee, ich glaube, es fährt ein Bus, aber musst du über einen Beilstein umsteigen und das machen die wenigsten. Also, kleiner Tipp nach Heilbronn gehen. Da kennt die keine Sau.
Genau. Nö, aber die ist dann, glaube ich, ganz gerne mitgekommen.
Okay, ja. Also, das heißt, Familienplanung hier ist dann alles. Easy going.
Ja, relativ.
Ja. Ja.
Aber ist das wirklich so eine Sache, wenn man doch durch die Straße dann durchläuft, hast du gerade angesprochen, dass wenig hier weg ist, dass man sich ja dann irgendwo auch ein bisschen rar macht, um einfach so die tatsächlich Freizeit zu haben. Es könnte sein, dass du im Café Provinz oder sowas sitzt oder irgendwo anders im Turnerheim oder sowas und dann kommt jemand geschwind noch her und sagt, kann man einen Termin machen oder sonst irgendwas. Ist das so der Selbstschutz?
Ja, schon. Ich glaube, so schlimm ist gar nicht. Mich würden gar nicht so viele ansprechen, aber ich fühle mich irgendwie dann...
Maske auf, da kenne ich keiner,
gell? Ja, genau. Nee, irgendwie, weiß auch nicht. Also es ist schon ein gewisser Selbstschutz, ja. Ist ja nicht so, dass man mich überall jetzt ständig anspricht oder so, aber irgendwie mag ich das nicht. Deswegen, Kaffee bin ich ja früher hier aufgewachsen, aber gehe auch zur Pia eigentlich nur noch selten. Genau deshalb. Also.
Und früher auch im Sportverein gewesen?
Tennis.
Tennis?
In Mo.
In Mo?
In Mo? Ja. War schon wirklich Mo? Ich hab nach dir gegoogelt. Und da kommt fast nichts.
Nee, gell?
Oder bist auch nochmal an. Also normal findet man, wenn man irgendwas googelt von Leuten, die jetzt nicht ganz so alt sind oder sowas, dass sie irgendwo mal einen Volkslauf gelaufen sind, dass irgendwo dies oder jenes, Abi-Zeitung oder sonst was, aber David Strothbeck, es gibt noch einen Dentist irgendwo in Mississippi oder irgendwo.
Der war mal hier, ein Arzt aus Amerika, der hieß Strothbeck, ja. Und der dachte, er wäre mit uns verwandt.
Ich aber nicht.
Nö, wir waren dann beim Ochsenessen und dann hat er gesagt, ist nicht so, weil er hat das alles recherchiert. Es gibt Strothbeck in Amerika. USA? Ja, ja. Die schreibt man genauso mit DT, BECK.
Genau. Und der eine heißt David. Man findet nichts in. Oder hast du das alles löschen lassen?
Nee.
Das vielleicht weißt du, die Tennis so schlecht, weiß es noch nicht.
Nee, ich war jetzt nicht so der Vereinstyp, nur in Mo halt da beim Tennis, aber
geil.
Ich habe nie was gewonnen, deswegen stand ich wahrscheinlich nie irgendwo, stehe ich nicht im Internet.
Oder die Öffentlichkeitsarbeit vom Tennis CC Mo lässt zu wünschen
übrig. Oder so, ja.
Da gibt es auch nichts zum Löschen, wenn er nichts gewonnen hat, gibt es nichts zum Löschen.
Ja, das stimmt.
War echt, einmal zweiter Herren B, das war's denn.
Zweiter Herren B?
Ja.
Sportler Herren Mo, oder? Reicht's? Ja. Gibt's ein Handtuch und...
Nee, also nicht mal das. Aber jetzt bin ich ja bei Hausen im Verein, ist auch schön.
Ah, okay.
Drama.
Ja. Nochmal zu dem Arztsein oder sowas zurück. Es ist ja doch ein unglaublicher Druck, glaube ich auch. Dieses Sieb anzusetzen und tatsächlich auch rauszubekommen, was dem Patienten dann auch tatsächlich fehlt. Natürlich entwickelt man da wahrscheinlich in der Zeit gewisse Routinen und bestimmte Fragen und kann das dann auch einschätzen. Aber was ist, wenn das so 50-50 oder sowas irgendwo ist? Du tappst im Dunkeln. Kommt dann der Joker des anderen Arztes oder was ist da die Taktik?
Ja, wie gesagt, also wenn man im Dunkeln tappt, dann hat man immer noch die Kollegen, ne? Und dann überweist man zum Kardiologen oder zum Endokrinologen. Also wir hatten einmal, das muss ich vielleicht kurz erzählen, das ist ein ganz spannender Fall. Das ist ein Patient, der hatte Missempfindungen hat es angefangen im Bereich der Extremitäten, im Fußbereich. Und die sind immer höher gestiegen und irgendwann hat er auch motorische Defizite gehabt, konnte Beine nicht mehr heben. Und das ist immer weiter aufgestiegen und er war aber dann natürlich in der Klinik, weil es so schlimm war. Die haben immer eine sogenannte Apharese gemacht, also sie hatten gedacht, er hätte so eine Art MS, so eine Autoimmunerkrankung, die die Wirbelsäule befällt. Eine transverse Myelitis heißt es. Und dann hat er immer so eine Apharese bekommen mit Antikörpern und da wollte man dadurch die Entzündung behandeln. Das wurde aber immer schlechter und diese Apharesen sind sauteuer. Er war ein Privatpatient, der wurde aus der Klinik gar nicht mehr entlassen, aber es ging einfach nicht besser. Und es gibt eine Differentialdiagnose bei dieser Erkrankung, das ist ganz selten. Es gibt so eine arteriovenöse Malformation. Da hat man quasi einen Kurzschluss zwischen der Arterie und der Vene im Rückenmark. Und dadurch steigt der Druck im venösen System im Rückenmark an und schädigt das Rückenmark. Und dem Patienten ging es immer schlechter. Und ich habe dann gedacht, was machen wir jetzt? Der war immer noch in der Klinik, aber ich habe mit ihm immer per E-Mail korrespondiert.
Bist du mit deinen Patienten auch noch in Kontakt, selbst wenn sie in der Klinik sind? Das ist doch eigentlich, oder?
Ja, mit ihm schon. Das war so spannend.
Weil es so speziell war.
Genau. Und dann habe ich geguckt, wer ist denn da führend in Deutschland auf diesem Gebiet dieser Kurzschlüsse. Und dann gab es die Uni Hannover. Und eine ganz nette Oberärztin, die hat da ganz viel geforscht. Und die habe ich angeschrieben und habe die ganzen Bilder hochgeschickt. Und dann hat sie sich das angeguckt. und hat gesagt, das kann doch nicht sein. Der Mensch hat tatsächlich diesen Kurzschluss in den Arterien oder in den Gefäßen. Und die Patienten, die brauchen eine ganz aufwendige Gefäßdiagnostik. Da macht man eine Schichtbildschnittbildgebung. Da dauert 10 Zentimeter, dauert wahrscheinlich einen halben Tag, bis man diese Bilder sich angeschaut hat. Und das hat man tatsächlich, dann war er, weil das nicht, ging ihm nicht besser, dann kam er in die Reha. Und in der Reha kam das auch noch einem Kollegen ganz komisch vor, warum das denn dem Patienten nicht besser geht. Und dann rufe ich den Patienten an, weil ich Rücksprache mit Hannover gehabt hat. Und die Kollegin hat gesagt, nee, das kann nicht sein. Da stimmt was nicht. Und genau der Reha-Arzt hat auch gesagt, nee, das stimmt was nicht. Und ich hatte eine Stunde angerufen, nachdem der Reha-Arzt das dem Patienten gesagt hat. Und dann wurde er in die spezielle Radiologie nach Stuttgart überwiesen oder direkt hingebracht. Und dann haben die an der Schädelbasis einen Kurzschluss gefunden, einen ganz kleinen Kurzschluss. Und der hat ihm komplett die untere Hälfte gelähmt. Und das hat man dann verschlossen. Und jetzt hat der Patient immer noch, also der kann bis heute nicht gut laufen, braucht 2 Stöcke und so, aber der wäre tatsächlich daran verstorben. Und deswegen muss man immer da, also es ist ein schönes Beispiel eigentlich, ne, dass man irgendwelche Spezialisten mal in der Hinterhand haben muss und die fragen muss. Und das war spannend.
Wie viel ist Erfahrung? Ich denke so, Diagnostik an sich ist ja sicherlich eins von den schwierigsten Sachen. Und dann auf so außergewöhnliche Sachen dann zu kommen, da wahrscheinlich ist auch, weiß nicht, kann man sagen, dass ein prozentualer Anteil auch Glück
ja, dabei auf jeden ist. Fall. Weil ich habe ja keine Ahnung davon.
Man kann ja nicht alles wissen. Das geht ja nicht.
Ich bin ja kein Spezialist auf dem Gebiet, also gar nicht. Aber da hat man sich dann halt reingefuchst, ne? Und das Blöde war, der Neurologie-Professor, der den da in der Klinik eigentlich recht falsch behandelt hat, den habe ich dann mal angerufen. Und als kleiner Hausarzt, und kommt da so eine Koryphäe, und dann hat der mich am Telefon
zu sagen. Also, halt doch kleiner Hausarzt, wie groß bist du?
Ja, aber ja, trotzdem, auch, ne? Ich hatte von dieser transversen Myelitis hatte ich keine Ahnung. Ne? Und dann redet der so am Telefon, also Herr Strottbeck, was denken Sie sich? Wir haben uns doch Gedanken gemacht, da haben wir doch dran gedacht, das ist es mit hundertprozentiger Sicherheit nicht. Und in der Medizin gibt es halt keine 100%, ne? Und dann lag der so falsch, und er hat auch diesen Patienten danach, der kam dann nach Stuttgart in ein anderes Klinikum, der hat ihn nicht mehr angerufen und sich entschuldigt, ne? Aber sein Leben war eigentlich dahin. Da hätte man früher dran gedacht. Also war eindrücklich.
Ich meine, das ist ja das große Problem des Arztes. Also der Schreiner, der haut einen Dübel. Der Schreiner macht einen Dübel rein oder holt halt sich ein neues Stück Holz. Beim Arzt ist halt blöd. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt. Setzt dich sowas unter Druck? Oder ich meine, es ist ja kein Mensch, ist ja unfehlbar. Und du hast gerade auch so schön gesagt, 100% in der Medizin.
Und wir machen ja auch Fehler, ne? Also das ist ja täglich wahrscheinlich. Aber man hat halt so seine Vorgehensweise, ne? Wenn einer mit Bauchschmerzen kommt, machst du ein Ultraschall im Labor und machst eine Magen- und Darmspiegelung. Das ist eigentlich wie in deinem Job, ist das Routine, genau. Es ist ja selten, dass jetzt einer mit so einer Arterie, wenn wir so eine Malformation kommt. Also das hast du jetzt nicht jeden Tag. Und nee, das ist eigentlich, du musst das abarbeiten. Und wir haben ja auch, muss man auch sagen, in der Hausarztpraxis, wir haben ganz viele Grippalinfekte jetzt mit Corona, ne? Das ist ja keine Kunst. Könntest du da wahrscheinlich auch machen. Also das ist wirklich.
Ich wurde sogar mal als Herr Doktor angesprochen,
ja, siehst du?
Weil ich die Jacke angehabt habe. Ich habe mal bei der Barmer geschafft vor 100 Jahren.
Oh, ja.
Ja. Und da haben wir irgendwie bei der Kreissparkasse eine Aktion gemacht. Blutdruck messen. Keine Ahnung von Blutdruck, aber wirklich keinen. Kurz Pschirimpel, diastolisch,
systolisch und
systolischer Wert, diastolisch, weiß nicht mehr, was ist. Und dann bist du schon halber Mediziner.
Ja. So mache ich es auch.
Siehst du? Kollege!
Ja, Kollege! Kollege. Herr Professor.
Ah, Entschuldigung.
Nee, ist wie in jedem Job, ne? Also, das ist.
Macht das ohnmächtig?
Nee.
So die Gefahr, oder man weiß es einfach, dass es passieren kann.
Fehler zu machen? Nö, eigentlich nicht. Also, man sichert sich ja, wie gesagt, ab und nö. Also. Man gewöhnt sich dran. Also ganz komisch war eigentlich das erste Mal. Also nicht ans Fehler machen gewöhnt man sich.
Es gibt ja so Musikerhumor, wo halt so Bratschisten und sowas, glaube ich, innen nicht so gut wegkommen und sowas. Gibt es auch einen Ärztehumor?
Nö, eigentlich nein, oder? Womöglich schon. Also.
Die Galle.
Ja. Was immer sehr, sehr, sehr merkwürdig war in der Klinik, wenn so Extremsituationen auftreten und du tust reanimieren oder so, da ist immer ein ganz komischer Humor tatsächlich, sehr sarkastisch und so. Da schützt man sich wahrscheinlich durch diese komischen Witze und das ist tatsächlich so. Vielleicht gibt es das als Medizinerhumor.
Aber ich glaube, um da jetzt nochmal dazwischengrätschen, der Hausarztfehler ist ja oftmals nicht so gravierend wie der Fehler in der Klinik. In der Klinik ist er ja, oder kann er tödlich sein. Ja. Beim Hausarzt, ja, dann nimmst du nicht die Aspirin, sondern die Ibuprofen.
Genau.
Das ist ja nicht ganz so gravierend wahrscheinlich.
Wesentlich harmloser.
Aber deswegen unterschreibt man ja in der Klinik auch 27.000 Zettel, bevor man da überhaupt mal ans Messer kommt.
Naja. Und selbst du hast ja Erfahrung.
Ich habe mehr als genug Erfahrung, jawohl.
Du hast ja gerade alles unterschrieben, was unterschreibbar ist. Mit der linken Hand.
Und noch mehr.
Hat ein blöder Radunfallkett, muss man dazu sagen. Also macht man sich jetzt auch nicht.
Ganz
also ein bisschen darf man sich auch lächerlich machen. Aber.
Definitiv. Wer den Schaden hat, der soll auch den Spott ertragen.
So. Du versuch mal deinen Arm zu heben. Sehr schön.
Der andere geht halt nicht.
Du hast gerade auch gesagt, du hast auch Zusatzausbildung als Notfallmediziner. Warum macht man solche Zusatzausbildungen, um einfach sein Gesamtbild auf den Menschen nochmal größer zu haben oder ja, einfach sein Einsatzspektrum?
Ja, eigentlich um zu lernen.
Und aber warum ist das nicht beim Hausarzt? Also Notfallmediziner, wieso ist das nicht in dem normalen?
Da hockst du in so rot-weiße Autos oder gelb-weiß und dann ist so Blaulicht.
Ja, das war schon schön. Mache ich jetzt nicht mehr, aber hier in Ludwigsburg kommt man als Externer nicht ran. Aber das
kommt
war,
man nicht dran?
Nee, nur wenn man aus der Klinik stammt. Ah. Also am Anfang wollte ich es weitermachen, aber...
Ja, aber jetzt, wenn du das nur machst, schreib ja schon mal dein Buch fertig.
Ja.
Jetzt schreib ja schon mal dein Buch fertig und wenn dein Buch fertig ist, kannst du immer noch drüber Gedanken machen.
Nee, das ist vorbei, da bin ich jetzt raus. Ne? Also.
Ach so, also das ist jetzt nichts, was man auf die Ausbildung oben drauf sattelt, sondern das ist ein Zusatz, damit man in so einem Auto mitfahren darf.
Ja, da muss man eine extra Ausbildung machen für.
Okay.
Aber es war schön, also wir sind dann da über in Schönebeck da über die Lande gefahren und also war auch sehr anstrengend. Wir hatten immer in der Klinik 24-Stunden-Dienste und dann sind wir noch 8 Stunden Notarzt gefahren. Danach, aber das war irgendwie, das war eine schöne Zeit. Man hat seinen Assistenten und dann, keine Ahnung, geht man frühstücken, dann geht man zum Herzinfarkt. Nee, das war, so Rettungsmedizin ist eigentlich eine schöne Medizin. Also man kann sehr viel kurzzeitig machen und es hat mir Spaß gemacht.
Du hast dann noch weiter so eine Ausbildung gemacht, Psychosomatik.
Ja.
Das ja von Haus... Ich weiß nicht, ob es von Hausarzt eher ungewöhnlich ist, das zu machen. Wobei, wenn man den Hintergrund eigentlich von Psychosomatik sieht, ist das ja, ich würde mal sagen, fast Grundvoraussetzung eigentlich für einen Hausarzt, um Menschen ganzheitlich beraten, betreuen, heilen, was auch immer zu können.
Ja, also man nimmt ja an, dass 50% aller Erkrankungen psychosomatisch bedingt sind. Das ist ein Riesenanteil. Und das hat aber inzwischen, glaube ich, fast jeder Hausarzt. Also die ganzen Magenverstimmungen, Reizdarmsyndrome, es ist ein Riesenfeld. Also oft finden wir tatsächlich nichts raus, ne? Also organisch. Und die Patienten haben halt Stress, haben Sorgen, haben Depressionen, geht halt auf die Organe. Ne? Also es ist sehr, sehr häufig.
Ist das die Vorstufe des Burnouts? Oder eine andere Art des Burnouts?
Ja, Burnout kann halt, führt ja auch oft zu psychosomatischen Erkrankungen. Burnout gibt es eigentlich in der Medizin für uns nicht. Es gibt keine F-Diagnose, also es gibt keine eigenständige Erkrankung. Wobei ich glaube, inzwischen ist es so, aber wir nennen das eine Anpassungsstörung, dass man, dass der Körper sich auf diese Gegebenheiten, den Stress in der Arbeit nicht anpassen kann. Und das ist ein Teil der Psychosomatik. Ja.
Friedrich Schiller ist da einer der Urväter, Pioniere, habe ich mal nachgelesen, von Psychosomatik, gell?
Ich weiß gar nicht, also der hat ja nicht lange als Arzt gearbeitet.
Da musst du seine Frau fragen.
Genau, da musste. Ich weiß gar nicht, wo sie ist.
Die war doch
nicht. Ist so. Hast du mich mit Friedrich Schiller schon beschäftigt?
Wahrscheinlich ausreichend
genug. Oh, da machen wir auch mal einen extra Abend.
Ist er extra nach Marbach gekommen. Könnt ihr die Moni mal einladen, ja.
So, und jetzt natürlich März 2020. Oder kannst du dich erinnern, als du das erste Mal von diesem Virus, der da kommen könnte oder nicht kommt oder schon da ist, kannst du dich da erinnern an die Situation, wo du das erste Mal damit konfrontiert wurdest? Waren das diese Webasto-Menschen oder bist du auf Twitter, wo ich vorher schon was gehört hat, oder haben die Ärzte schon Flurfunk?
Na, das mit Webasto, das hat mich aus der Presse erfahren. Aber wir hatten, das war ein bisschen tragisch. Ich hatte eine der ersten Corona-Toten hier in der Gegend, und zwar war das aus dem ehemaligen Jugoslawien ein ehemaliger Gastarbeiter, und der hatte ein hohes Risiko. Der hatte einen Diabetes, der hatte ein Rheuma, ein schweres, und den haben wir positiv getestet. Also wir hatten da schon Tests machen dürfen.
Wann war das ungefähr?
Anfang März. Genau. Und dann war der erste bei uns, der positiv war, und dann habe ich den jeden Tag angerufen, gefragt, wie geht's? Ja, geht ganz gut und so. Das war ich ganz netter, lieber Patient. Und irgendwann rufe ich dann an, und dann ist die Tochter reingegangen, es geht ihm jetzt nicht so gut. Dann sage ich, ja, was ist denn los? Kann er noch sprechen? Und dann hat sie gesagt, nee, er kann kaum noch sprechen. Und das war am Ende der Sprechstunde, bin ich in mein Auto leer gegangen und bin nach Steinheim gefahren. Und dann hatte der schon sogenannte Orthopnoe, der hat sich aufstützen müssen, damit er überhaupt Luft bekommt. Und das ging rasend schnell, in einer Stunde war das so. Und ich hatte mein kleines Arztköfferle dabei, kann man ja nichts machen, ne? Notarzt gerufen. Bis die sich angezogen hatten, umgezogen, da ging es ihm immer schlechter. Hat man noch in den Notarztwagen gebracht, wurde intubiert, nachts verstorben. Und dann hatte ich am nächsten Tag, glaube ich, an die KV geschrieben, dass wir auch gerne diese Schwerpunktpraxis machen wollten. Weil wenn man das sieht, das war erschreckend.
Also war das die Auswirkungen, was da kommen könnte oder was das vielleicht auch Gesellschaft oder sowas in den nächsten Jahren sehr, sehr stark beeinflusst, war das da schon vorhersehbar? Gab es da, ich sag's mal, ein Vorwarnsystem, wo wir als Laien, dem Volk sagen wir jetzt lieber mal nichts, sonst ist irgendwie Panik oder sonst irgendwas. Gab es da was? Oder ist das so vom heiteren Himmel, boing, jetzt gibt's was Neues?
Naja, man hat ja jetzt im Dezember schon mit Wuhan, wusste man ja, dass das nicht gut geht. Und dann Webasto, ne? Und dann die Einschläge kamen immer näher. Die Lombardei, das war erschreckend. Also dann ging es im Elsass weiter. Und da wussten wir schon, was kommt. Also ich habe es am Anfang auch auf die leichte Schulter genommen, das war noch im Dezember oder so. Da kamen noch Freunde, ich weiß gar nicht, ob die hier sind, aus Shanghai. Ich glaube, mit dem habe ich noch ein Bier zusammen getrunken, aus einer Flasche. Und dann ging es immer weiter, und dann waren wir in den Faschingsferien in Belgien, weil meine Mutter kommt aus Belgien, da sind wir öfters in Brügge, und da kamen dann
Brügge die Nachrichten. Brügge sehen und sterben.
Genau. Da kamen dann die Nachrichten, ne, aus der Lombardei. Und da wusste ich, das ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Also da war es dann sowieso. Aber ich glaube, da wusste es auch jeder. Mhm. Also, und dann ist halt das mit diesem Patienten passiert. Das war direkt die Woche danach. Und wenn man da daneben steht, und kannten ja sowas gar nicht. Wenn man eine Lungenentzündung hat, die Patienten, denen geht es oft immer schlechter, und viele sterben auch da an einer Lungenentzündung von mir aus. Aber dass die so lange stabil sind und dann in kürzester Zeit dekompensieren, und auf einmal man steht daneben, und dann kommt dieser Zytokinsturm in den Körper und bringt dich um, ne? Also es ist erschreckend. Und ich habe an dem Abend noch.
Wir können ohnmächtig daneben,
genau,
und nicht wissen, was machen, oder keine, ja, Chance, irgendwas zu machen.
Ich habe noch meinen Freunden über WhatsApp geschrieben und meiner Familie habe gesagt, das ist brutal. Ich habe denen richtig Angst gemacht, weil da war ich fertig. Also wenn man das sieht und man hat gar keine Option und gar keine Chance. Das war nicht schön.
Wie hat es dein Berufsleben die letzten 2 Jahre verändert? Ich meine, wenn man auf deine Homepage geht, sieht man, dass es 2 unterschiedliche Seiten und sowas gibt, weil du da sehr aktiv warst und auch von anderen. Aber wie hat es dein Arztsein verändert?
Ja, schon arg. Wir machen ja fast 50% nur noch Corona. Aber es liegt halt daran, weil ich das so eindrücklich erlebt hatte irgendwie, und dann hat mir dieser Patient und dann zu leid getan und ich habe mit der Familie dann noch lange gesprochen. Die haben gesagt, warum habe ich denn nicht früher was gemacht und so. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung von diesem Krankheitsbild und das ist einfach brutal, ne? Und dann kommt irgendein Querdenker und sagt, das ist eine Grippe oder so und das hat mich fertig gemacht. Und wenn man das nicht sieht, dann kann man das schlecht beschreiben, aber das irgendwie hat mich das so geprägt, dass ich gesagt habe, nee, das müssen wir machen. Ich habe mein Team gefragt am nächsten Abend und die haben gesagt, die machen mit und dann haben wir das hochgezogen. Ja.
Aber am Anfang gab es ja noch keine Therapieform, kein Impfstoff, kein Nichts. Ja. Was macht man denn dann, wenn man nichts machen kann?
Ja, nichts, ja. Ja, man gibt halt Cortison hochdosiert.
Jetzt kann man lachen, gell?
Ja, eben. Nee, du gibst Cortison hochdosiert und hängst die an die Beatmung und irgendwann an die ECMO. Das ist so eine quasi eine künstliche Lunge. Inzwischen gibt es neutralisierende Antikörper, die sind aber auch nicht gut eigentlich. Oder die ganze Studienlage ist eigentlich immer noch nicht optimal. Die Impfungen haben uns natürlich sehr weitergeholfen. Ne? Das auf jeden Fall. Aber jetzt mit Omikron ist nicht mehr so schlimm, muss man auch sagen. Und die Impfung hilft nicht mehr so gut, aber gegen schweren Verlauf ist immer noch sehr zu raten, das zu machen. Aber man hat gegen die schwere Verlaufsform hat man nicht viel in der Hand, nach wie vor.
Also. Das heißt aber auch am Anfang war das eher so eine Hilflosigkeit als jetzt oder ein Aktionismus, als jetzt wirklich helfen zu können. Weil man ist jetzt zwar dann eine Praxis und man outet sich dann auch dahingehend, aber richtig helfen kann man den Patienten ja dann in dem Moment noch nicht.
Ja, du kannst halt insofern helfen, zum einen sind ja nicht alle Fälle so schwer und wir wollten halt möglichst diese Patienten rausfiltern, die halt positiv waren, ne, über die PCR-Tests, das haben wir sehr viel gemacht. Und das war eigentlich das Ziel, dass man möglichst versucht, diese Welle halt flatten the curve, ne, dass man die abschwächt und haben halt die Notfall- oder die Schwerpunktpraxen ein bisschen damit geholfen. Natürlich können wir die Welt nicht retten und wichtig ist halt, dass die Patienten, es gibt ja von bis, ne, es gibt diese ganz schwer Erkrankten und es gibt natürlich auch Patienten, die kriegen eine Covid-Pneumonie, das ist eine Lungenentzündung, eine bakterielle Lungenentzündung, die sich auf diese Virale draufsetzt und denen kann man auch ambulant helfen, also das schon. Aber wichtig war halt, die Patienten rauszufiltern, die positiv sind. Weil damals haben nur die Praxen getestet mit PCR-Tests und es gab keine Schnelltests. Also.
So, ich meine, da wurde in den letzten Jahren ja, ich glaube, kein Sonntagabend ist vergangen, wo nicht irgendwelche Spezialisten und ich sag mal, im Nachhinein kann man viel kritisieren, was man wäre, was man vielleicht besser machen hätte können und hast du aus der Zeit irgendwelche Lehren gezogen für dich?
Ja, ich meine, diese ganzen Aktionismus und diese politische Entscheidungen, die habe ich auch oft nicht nachvollziehen können. Also das fand ich schon schwierig irgendwie, wenn man das so sieht. Aber ich eigentlich bis so Ende 2021 fand ich es, oder so Herbst vielleicht, fand ich es ja noch ganz okay oder im Sommer rein. Ne? Im Herbst hat man dann viele Fehler gemacht, fand ich, auch zu spät reagiert. Was für Lehren zieht man daraus? Das ist schwierig. Vielleicht, dass man lernt, sich auf neue Sachen einzustellen, wo man nie irgendwie Kontakt mit hatte. Aber Learning by Doing, ne? Das war tatsächlich so. Bin ja kein Corona-Experte, also der Herr Drosten, ne? Der forscht ein Leben lang darüber und wir haben halt dann, waren am Ende der Fahnenstange und haben halt versucht, die Patienten irgendwie da durchzulotsen und ein bisschen Ängste zu nehmen. Aber ja, vielleicht einfach hat man gelernt, dass man doch einiges auch in diesem kleinen Rahmen machen kann, glaube ich. Ja. Ich
meine, du hast ja dann relativ schnell auch Stellung bezogen, Arzt. Ich habe das auf deiner Homepage, hast ja so ein bisschen was geschrieben, so ein bisschen selbsterklärend. Wie schlimm ist die Enttäuschung, nenn es einfach mal so, wenn du oder deine Mitarbeiterinnen, deine Mitarbeiter hier noch aus welchen Gründen auch immer beleidigt werden? War das so eine vorsorgliche Geschichte irgendwo oder einfach um von vornherein zu sagen, hey, hier gibt es keine, hier ist die Grenze? Oder ist das aufgrund einfach von Erfahrungen?
Nö, die wurden schon angegangen, also wir hatten ein Riesenaufkommen, ne? Also wir hatten unglaublich viele Abstriche machen wir und die Patienten müssen halt mal warten und sind ungnädig und dann kommen noch irgendwelche Maskengegner oder Impfgegner. Und das sagen die nicht mir, das sagen die vorne am Tresen. Ne? Und das ist halt das Schlimme irgendwie. Also, und deswegen habe ich mir irgendwann den Frust von der Seele geschrieben und das steht, glaube ich, immer noch auf der Homepage.
Ja. Steht nur drauf.
Ist aber ja. Ein bisschen älter schon, ja. Das war, glaube ich, so Frühjahr 21 oder so. Da wurden wir auch mit diesen ganzen Impfungen, wir wurden überrannt. Also, jeder denkt halt, ist ja auch verständlich irgendwo, aber jeder denkt, er kriegt jetzt diese Impfung als Erster. Und da bin ich irgendwann nicht mehr klar mitgekommen. Diesen Egoismus, das ist mir so schwer gefallen. Wir haben, glaube ich, pro Woche 50 E-Mails bekommen, pro Tag. Und wir konnten es nicht mehr stemmen. Also und wir haben halt auch einen gewissen Impfstoffkontingent nur bekommen und dann schreiben die, ja, er ist schon so lang Patient und er ist jetzt dran und oder die Mutter, der geht's nicht gut und deswegen braucht er die Impfung als 20-Jähriger und das hat mich fertig gemacht irgendwie. Da bin ich oft nicht mit klargekommen. Und dann habe ich das irgendwann geschrieben. Also.
Wann hört für dich das Arztsein auf, wenn du, oder kannst du das Arztsein beenden, wenn die Praxistür zuschließt? Und, ja, und dann heimgehst? Oder wie viel Tagesbedarf, vielleicht müssen wir ja deine Frau fragen, aber wie viel nimmst du dort noch mit nach Hause oder dann auch, ja, auch lesen oder?
Ja, schon relativ viel, vor allem wenn Kritik kommt, das nehme ich mir immer sehr zu Herzen, zu viel, eigentlich müsste man da abgestumpfter sein, glaube ich.
Wobei, ich habe deine letzte Google-Rezensionen gelesen. Entweder hast du rausgelöscht oder so. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber das, das liest sich ja schon schön.
Ja.
Aber auch schrecklich eigentlich, oder?
Ja, es tun ja auch nur die, entweder die, die total unzufrieden sind, tun eine Rezension schreiben oder die, die halt total zufrieden sind. Ne? Mhm. Also dazwischen gibt es immer wenig. Mhm. Nee, man kann sie leider nicht löschen.
Aber kannst du die Türe einfach zuschließen und dann ist der Kopf frei oder Urlaub fahren und jetzt ist der Kopf frei oder nimmt man bestimmte Sachen einfach schon aus, ich sag's mal positiv, aus Liebe zum Beruf oder auch aus Verantwortungsbewusstsein heraus mit?
Ja, so schnell kann man da nicht abschalten. Das dauert immer ein paar Tage. Aber deswegen, also wenn ich frei habe, muss ich wegfahren. Ich kann nicht hierbleiben. Das ist zu nah alles. Und dauert aber.
So, jetzt machen wir wie immer eine kurze Pause. Ihr habt auf dem Tisch bei euch Stifte und unsere Bierdeckel liegen. Da dürft ihr gerne Fragen draufschreiben, wenn ihr Fragen an unseren Gast habt heute Abend. Wir machen jetzt 5 bis 10 Minuten kurz Pause.
10 Minuten nicht, so viel Zeit haben wir nicht.
Da hast du recht, Achim. Wir machen
Zeit ist Geld.
Wir machen 5 Minuten Pause.
Und dann 9 ist die Sprechstunde vorbei.
Und nein. Dann sind wir wieder für euch da.
So, machen wir ja das kleine große Finale. Ich habe gerade eben gesagt, wir waren, ich glaube, zum ersten Mal so richtig Stadtgespräch, weil ich wurde von verschiedenen Leuten dann auch angesprochen. Ja, findet es statt am Montag? Ja, warum soll es nicht stattfinden? Hat er, ist doch krank. darf ich nicht drüber reden. ein kranker Arzt hilft dir selber oder ja. Das ist, oder ja.
Ja, Ibu. Das reicht.
Und Schild hinhänge, oder?
Ja, die Praxis war offen, also die Sprechstundenhelferinnen waren da und ich habe mich zurückgezogen etwas ins Hinterkabuff.
Aber du warst schon in der Praxis dann, oder?
Ja, ja. Ich kann das nicht. Also, mhm. Aber ich war zweimal krank, also das letzte Mal mit Delta, das war schlimmer. Und Omikron ist auch nicht so schön, aber es ging.
Ich habe gerade spaßenshalber gesagt, bei 3 kriegt man, hat man irgendwas frei, oder?
Wahrscheinlich vom Landesvater ein Autogramm.
Ja, genau. Vielleicht auch da dazu, weil im Hintergrund gesessen bist. Du bist ja, glaube ich, relativ innovativ. Ich sage das einfach mal so. Es gibt WhatsApp-Beratung, Videoberatung und sonstige Sachen. Ist das die Zukunft? Um einfach bei den nahe bei den, ich sehe das positiv und sowas, um nahe bei den Menschen zu sein, weil das Hausarztmodell, wir haben es ja vorhin schon mal kurz gehabt, ist ja kein ganz einfaches, weil das oftmals viele Menschen eigentlich gar nicht mehr machen wollen. Auf der anderen Seite ist es halt auch das neben dem Pfarrer wahrscheinlich, wo man sich Herz ausschütten kann.
Ja,
Und wie wird so Video angenommen?
Also ja, die Videosprechstunde bringt gar nicht so viel eigentlich. Man könnte genauso gut telefonieren und dass jetzt da einer mal mir einen Leberfleck oder so in die Kamera hält, das ist eigentlich...
Warte, sich, warte, Herr Doktor.
Ja, genau, muss man kurz freimachen. Ja, die Kassenärztliche Vereinigung, die Politik, die will das eigentlich, dass wir das machen. Aber viel besser ist tatsächlich diese WhatsApp-Funktion, ne, die ich habe in der Praxis. Und dann schreiben die mir und dann kann man Befunde datensicher hin und her schicken und das ist eigentlich ganz schön. Ja. Aber die Videosprechstunde, ja, es ist okay, aber wird nicht so viel wird nicht so viel nachgefragt. Aber machen wir schon.
Aber hätte ich das vor Corona auch schon machen können? Also, was mich früher immer genervt hat, ich war nicht oft krank vor meinen
Stürzen. Es hat dich genervt.
Nein, das war
immer Ausrede lassen, gell?
Ja, das macht nichts leider. Mm. Das sind wir ja nicht anders von dir gewöhnt.
Ja.
Von dem her ist das super. Siehst du, passiert schon was. Was mich früher immer genervt hat, wenn ich in die Praxis musste, dann war ich meistens heftig krank. Das heißt, ich hatte irgendeine Grippe und dann bin ich da eine Stunde im Wartezimmer gesessen, habe gedacht, super, ich sitze hier mit meiner Grippe im Wartezimmer.
Darf ich schön unterbrechen?
Ja.
Winken, Automotor Sport lesen?
Genau. Genau. Natürlich nicht. Sitzt da im Krankenzimmer. Erstens mal musste ich mich dahin quälen, zweitens mal strecke ich da alle an und drittens mal war das da Sitzen. Also wenn ich Grippe habe, dann macht das Sitzen da gar keinen Spaß. Und da habe ich noch nie verstanden, warum ich nicht einfach anrufen kann, sagen, hey Junge, ich habe Grippe, mir geht's echt nicht
schlecht. Ich hab's gegoogelt, was es ist. Ganz eindeutig Grippe, genau. Herr Doktor.
Morgen müsste ich Fieber bekommen. Könnten Sie mich heute schon krank schreiben? Ich meine, das ist ja schwierig für einen Arzt zu sagen, ja stimmt, der jetzt am Telefon hat tatsächlich Grippe, den schreibe ich jetzt eine Woche krank. Kommt ja jeder Gockel daher und erzählt ihnen was. Aber wie ist denn da eine zukünftige Lösung?
Es war nicht erlaubt vor Corona.
Aha.
Es ist nicht legal.
Ist also, es nach Corona es erlaubt? Erlaubt?
Es ist nicht erlaubt. Nee. Es war nicht erlaubt. Während Corona war es erlaubt. Jetzt ist es wieder nicht erlaubt.
Also wenn ich morgen eine Grippe habe, muss ich wieder zum Arzt ins Wartezimmer sitzen.
Genau, am 31.03. war es noch okay. Am 1.04. nicht mehr.
Ja, okay, geil. Werde ich nicht mehr krank.
Kannst ja Urlaub nehmen. Alter, ja, deswegen hast du ja Urlaub.
Nein, aber
dann rufst du an und sagst,
eigentlich blöd, ja.
Bei manchem Arbeitgeber ist es ja so, du kannst 3 Tage mehr oder weniger so krank sein und brauchst da nichts vom Arzt. Aber bei manchem Arbeitgeber, unter anderem gehört meiner dazu, wobei ich nichts gegen meinen Arbeitgeber damit sagen möchte, musst du am ersten Tag deiner Krankheit eine Krankmeldung bringen. Und wenn es mir einfach scheiße geht, dann ist dieser Weg zum Arzt einfach auch schon bescheiden.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Macht ihr irgendwas dagegen, dass das vielleicht die positiven Effekte aus Corona man mitnimmt?
Ja, es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Wir haben ja auch unsere Pappenheimer und die rufen halt jeden Montag oder jeden Freitag an und haben die Grippe mit 37,2 Grad Celsius.
Ja gut, aber man muss ja auch nicht jedem dieses Recht zugestehen. Oder man kann ja sagen, okay, zweimal im Jahr hast du so in Anführungszeichen frei. Aber,
Bonusheft.
Nein, aber wenn du sagst, du hast deine Pappenheimer, die holst du dir dann auch her. Also ich meine, verarschen kann ich mich ja selber. Aber,
ich werde oft verarscht. Nee, ich weiß, was du meinst. Also das, ja, aber vielleicht ändert es das. Oder ändern sie das irgendwann wieder, aber jetzt war es halt eigentlich nur aufgrund Corona gab es diese Ausnahmesituation. Und jetzt haben sie wieder eingestampft.
Ah.
Aber wir haben das keine Initiative gestartet, dass das jetzt...
Es gibt ja kluge Menschen in der Kassenärztlichen Vereinigung, oder? Die regeln das für dich.
Die
Struktur, die machen da die Struktur.
Ihr beide müsst das machen. Ihr beide müsst das jetzt machen.
Wir zwei?
Ja.
Können wir das machen? Alternative genau. Kasseärztliche Vereinigung.
Nein, ich meine dafür
mit
kämpfen.
Ja, mit pinken Haaren und nicht mit Haarausfall.
Das ihr macht eine kleine Demo und sagt, ihr braucht eine Telefonkrankenschreibung.
Wir stehen mit Schildern vor Kasseärztliche Vereinigung in Stuttgart hin.
Genau.
Das wird alles ändern.
Ja, die freuen sich.
Ja.
Da hat die Polizei endlich mal wieder was zu tun, um Leute von der Straße zu räumen.
Ja.
Genau.
Ich habe ein paar Fragen gesammelt. Hat noch irgendjemand Fragen nicht abgegeben? Habe ich jemand nicht bedacht? Nein. Das ist schön. Seit wann praktizieren Sie in Marbach?
Ich glaube 2009 habe ich angefangen mit meinem Vater und dann 2011 alleine weitergemacht.
Ist er regulär in Rente oder wurde er geschickt vom Sohn in Rente geschickt?
Er wurde wieder exhumiert und hat uns bei den Impfungen geholfen.
Oh.
Ja.
Also war der Wunsch nach einem Zweitarzt in der Praxis dann wieder da?
Also nur für die Impfung, weil das auch das ist ja kompliziert, wenn man einen Arzt wiederholt quasi aus der Versenkung. Das geht nur bei Corona. Bei Corona geht alles.
Also ich habe auch verschiedene Ärzte im Impfzentrum Stuttgart.
Genau.
In Ludwigsburg. In Ludwigsburg habe ich viele Ärzte gekannt.
Ja, ja.
Oder das ist
lustig. Mein Vater hat auch alle getroffen da, die ganzen alten Hautegen. Und dann saßen sie da, haben sich gelangweilt im Impfzentrum, weil niemand mehr kam. Haben ihren Kaffee getrunken, es war schön.
Und Skat gespielt.
Ja, genau. Ja, da, bei Corona geht viel, ja. Da sehen wir mal, wie flexibel eigentlich die Politik sein kann.
Also. Ist es schlimm, wenn du als Arzt dann auf einmal, man ist ja auch diesem Kostenzwang unterworfen, wo in den letzten Jahren ja, glaube ich, immer größer geworden sind mit Fallpauschalen, weißt du, Kuckuck, was alles. Und jetzt kommt etwas und gefühlt wird Geld mit der Gießkanne verteilt.
Ja, brutal. Wie
frustrierend ist das? Ich frage es jetzt einfach so rum.
Ja, schon. Also wenn man überlegt, wenn du als Privatpatient zu uns kommst, wir machen einen Abstrich, dann kriegst du allein vom Labor eine Rechnung über 150 Euro für einen PCR-Test. Und jetzt überleg mal, ich glaube, selbst ein Kassen-PCR-Test kostet für die Allgemeinheit, für die Krankenkassen, ich glaube, 60 oder 70 Euro. Ist ja brutal. Ne? Also wenn er Tausende gemacht, allein hier in der Gegend. Und das ist unglaublich, wie viel Geld gerade rausgehauen wird. Also das will ich mir gar nicht vorstellen. Allein für die Tests oder die Schnelltests, ne? Das ist ja.
Aber es entzieht keine Substanz, oder? Entzieht es dem Gesundheitsbudget, was es gibt, dass weniger Gelder für andere Sachen zur Verfügung stehen, das wird da zusätzlich reingeschüttet.
Also die Krankenkassenbeiträge, hat glaube ich der Herr Lauterbach schon gesagt, die werden jetzt steigen. Ne? Also die können das nicht querfinanzieren. Es gibt glaube ich immer mal wieder einen Sondertopf, der darüber gepackt wird, aber ich glaube nicht, dass das, also das müssen ja alle wir bezahlen.
Findest du gut, dass ein Lauterbach Gesundheitsminister ist? So ist das falsch formuliert, dass ein Arzt Gesundheitsminister ist?
Eigentlich schon. Ich mochte den früher irgendwie nicht, fand ihn ein bisschen komischen Kerl, aber jetzt mag ich ihn irgendwie, ich finde ihn ganz lustig. Also lustiger Typ irgendwie. Aber ja, also ich glaube, ist besser, das macht ein Arzt oder er. Ich glaube, er ist auch sehr intelligent, hat schon drauf, ist ich glaube, ein Epidemiologe, also aus Boston hat er, glaube ich, viel gemacht. Und ja, eigentlich der perfekte Mann gerade. Ne? Also wahrscheinlich, die Ärzte haben immer irgendwas zu meckern, auch an ihm. Also die Ärzte meckern eigentlich immer.
Immer gemeckert.
Genau, aber die Ärzte meckern auch gern. Also ja. Über das Gehalt, über keine Ahnung was. Also wird ständig gemeckert. Aber ich glaube, der ist gut.
Also in meinen Anführungsstrichen aktiven Zeit war, glaube ich, die Ulla Schmidt seinerzeit Gesundheitsministerin und die hat sich einfach mit allen versaut. Also
genau.
Die ist irgendwo rein, hat eine Rede gehalten, nachher hat sie einen Referenten gefragt, wer ist jetzt wieder sauer? Und es ist natürlich auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil natürlich auch Lobbyismus natürlich da ist, wie bei anderen Sachen genauso. Nur, dass es da halt um den Menschen geht und dann hast du vorhin spaßeshalber ja da auch gesagt, die wahre Krankheit und die ich möchte jetzt krank sein, weil ich jetzt auch einfach mal das Recht auf diese oder jene Leistung oder sowas habe.
Das kriegen wir auch viel mit, ne? Also zum Beispiel, wenn kommt einer nach 30 Berufsjahren und sagt, er hätte jetzt gerne mal eine Reha,
genau. Aber
dem geht es halt total gut und es ist halt ein geht halt nicht. Also ich kann mir ja nichts aus den Fingern saugen und das tut auch nicht ich dann beurteilen, sondern das muss halt die deutsche Rentenversicherung, irgendein Hansel, der ein Sachbearbeiter tut es dann beurteilen. Und dann sagt er mir aber, er hat es 30 Jahre eingezahlt und jetzt hat er mal ein Recht auf eine Reha. Aber so funktioniert halt unser System nicht, ne? Das ist halt ein solidarisches System. Und das muss man dann den Patienten halt irgendwie.
Dann geht es zum anderen Arzt oder andere Ärztin.
Ja, meistens werden wir nicht krank schreiben. Irgendwann, wie gesagt, da sind wir wieder bei den Pappenheimern. Irgendwann ist man da halt auch, ja, selber angenervt oder wie gesagt, wenn da immer einer freitags und montags kommt, ist es halt immer blöd und irgendwann fällt es halt auf und dann sagt man mal was, dann sind die Patienten natürlich auch schnell wieder weg. Das gibt's, gibt's schon. Hm.
Wie schaffst du es immer zu lächeln?
Tue ich eigentlich nicht.
Nee, eigentlich nicht. Ja. Nee.
Jo, keine Ahnung.
Nein, also, es gibt auch schon den Moment, wo dir das Lächeln vergeht. Das hast du jetzt auch mehrfach schon beschrieben, aber du hast trotzdem, immer wenn du es beschrieben hast, immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt.
Ja. Wir sind halt ein nettes Team da in der Praxis. Ne? Also mein Team, das ist gut. Wir haben eigentlich da immer wieder was zu lachen. Also auch wenn es manchmal so traurig ist, ne, dass die da irgendwie blöd angemacht werden oder so, aber ja, meistens gibt es schon was zu lachen, ja.
Wie wirst du es mit dem Tragen der Maske halten, außerhalb der Praxis und warum? Jetzt, also im jetzigen Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt.
Also wenn ich einkaufen gehe, werde ich sie weiter aufhalten oder auftragen, in der Praxis auch. Also in unserer Praxis ist auch weiter Maskenpflicht. Ja, ich finde es sinnvoll. Im Herbst wird wieder alles von vorne losgehen. Also, ja. Also weiterhin. Ich bin dafür.
Bist also Optimist?
Ja, genau. Ja, ich fand es von Anfang an gut. Einmal stand ich irgendwie in der Marburger Zeitung, da hat mich was gefragt wegen den Masken und dann hat tatsächlich ein Mensch mir geschrieben, weil da ging es auch um die Masken der Kinder, dass ich propagieren würde, dass wir Versuche an unseren Kindern machen mit den Masken. Also quasi menschliche Versuche an Kindern, weil sie Masken tragen müssen und so. Da musste man sich auch einiges anhören, so ab und an, aber ich bin eigentlich ein Maskenfan. Viele sagen ja, die Viren sind zu klein, die kommen da durch. Aber die Viren hängen eben an Aerosolen, ne? Die kommen da nicht durch. Das muss man immer wieder erklären. Aber ich fühle mich auch inzwischen eigentlich ganz wohl mit der Maske irgendwie. Kann ich mal gähnen und sieht niemand in der Sprechstunde.
Ich habe, Freitag war die Sportlerehrung. Dann ist oben das Bild gemacht, vielleicht habt ihr es in Marbacher und Ludwigsburger Zeitung und sowas gesehen. Und da sagt man da immer, so und jetzt schön lächeln. Und ich habe dann einfach gesagt, heute braucht ihr nicht lächeln. Also ich denke, es sind ja auch immer Dinge, wie man mit etwas umgeht. Wenn ich etwas negativ sehe, dann ist es halt negativ. Wenn es etwas positiv ist, es tragt nicht. Aber man gewöhnt sich ja an manche Dinge auch. Und ich meine, man wundert sich ja, nie mehr, glaube ich, irgendwelche Menschen und das, wenn man bei der Pandemie oder fortbedingt, dass man regelmäßig mal die Hände wäscht oder sowas, also so grundlegende Hygienedinge, dass das vielleicht mal ein bisschen in den Vordergrund gespielt wird oder mal einen Salat essen, ist auch so schlecht auch nicht.
Ja, also man hat ja immer auch früher die Asiaten belächelt, ne, wie die da rumgelaufen sind.
Ja, aber die sind aber auch vor 40 Jahren schon so rumgelaufen.
Ja, fanden wir immer komisch.
Ja.
Aber eigentlich.
Im Flughafen haben die alle Masse kennt.
Das genau. Ist ein Asiat. Aber die waren uns voraus.
Ja.
Und auch meine Kinder, die Kleine, die will immer die Maske aufziehen, schon wenn sie aus der Haustür rausgeht. Verstehe ich gar nicht.
Ne? Ist sie pink? Ist sie pink?
Nee, weiß. Langweilig, ja. Aber findet sie gut und dann läuft sie mit ihrer Maske da hoch. Also kommt aber nicht von mir, also.
Drei Dinge, die ein gutes Leben ausmachen, zum Schluss.
Boah.
Das ist jetzt
immer wieder beim Philosophischen.
Ja, jetzt triffst du einen Arzt und den Philosoph. Je mehr man überlegt, desto.
Gutes Essen. Ich lese ja nicht viel, sonst würde ich sagen, gutes Buch. Gute Netflix-Serie vielleicht. Das ist echt eine schwierige Sache. Schöner Urlaub. Natürlich Liebe, Weltfrieden und sowas auch.
Kühles Bier.
Gin Tonic.
Deine Erklärung an deine Patientinnen und Patienten ändert, bleiben sie gesund. Das ist ja fast das Schlimmste von...
Weiß ist ja schlecht oder, für uns, oder? Ne?
Ist das...
Kann ich einpacken.
Ja, ich weiß, es ist so die was halt, ist ja unrealistisch, aber.
Ja, also, nee. Brauch ja Kranke, ne? Das ist ja blöd. Muss ich neu schreiben.
Wie heißt so schön, die Kranken sterben ja nicht aus.
Ja, also es gab auch, wo ist das? Irgendwo gibt es ein Land, da werden die Ärzte nach Gesundheit bezahlt. Ist auch nicht schlecht, ne?
China.
Ist es so, ja?
Ja, also ich finde das ehrlich gesagt auch das bessere Modell.
Ja, ich schon. Ja.
Weil dann geht es nämlich, es geht um die Gesunden in einem, ich nenne das jetzt mal Landkreis, das stimmt nicht ganz in China. Und in dem, wenn wir es jetzt mal als Ortskreis bezeichnen, da werden die Ärzte nach den Personen, die da leben, die gesund sind, bezahlt und nicht diejenigen, die in der Praxis da sind. Und das ist eigentlich das richtige Prinzip, weil dann, ohne jetzt dem Arzt es unterstellen zu wollen, aber dann hat er ein ganz anderes Interesse am Patienten, als wenn er sich nur hofft, dass der morgen wiederkommt.
Ja, ja, also prinzipiell guter Plan eigentlich.
Schreibst ein Buch drüber. Ja. Aber jetzt erst, wenn das fertig
erstmal,
ist.
Erstmal, genau.
Ja, wir sagen vielen, vielen Dank, Dr. Med. Eins noch, deine Dissertation, über was für ein Thema hast du jetzt geschrieben? Das wollte ich irgendwie, normalerweise findet man spätestens das, findet man im Internet, aber auch nichts gefunden.
Doch, das gibt
im Google?
Ja, in medizinischen Fachdatenbanken, du hast falsch geguckt. Also, es okay. ging über die akute myeloische...
Ja, und was war das Thema?
Die akute myeloische Leukämie. Und wir haben da so retrospektiv untersucht, bei verschiedenen Therapieregimen, wie lange überleben die Patienten quasi. Und das ist eigentlich auch interessant, weil ich war der Erste an der TU, der die Chance bekommen hat, dass, wir haben es international veröffentlicht. Und es gibt ja in der Wissenschaft Erstautoren, Letztautoren. Es gibt Impact Points für bestimmte Artikel. Also quasi, wenn man irgendwann Privatdozent werden will, braucht man so und so viele Punkte. Und da hat mich mein Doktorvater tatsächlich diesen als Erstautor da das hinschreiben lassen und oder mich dann die Stelle setzen lassen. Und in der TU gab es die Regel, es hat noch nie jemand gemacht in Dresden, dass man, wenn man Erstautor ist und das in einer internationalen Zeitschrift unterbringt, dann muss man keine Doktorarbeit mehr schreiben. Also meine Doktorarbeit waren 13 Seiten. Das ist gemein, gell?
Pixelgröße?
Ja, weil also du musst halt, es kam dann in eine Unterform von Nature, das ist ja eine ganz bekannte Zeitschrift, Bone Marrow Transplantation hieß die Zeitung. Du musst halt auf Englisch, habe nicht nur ich geschrieben, sondern natürlich im Team, aber wir hatten ganz gute Ergebnisse und dann haben die das durchgeboxt durch so eine Kommission. Es war ein sehr langer Kampf und entsprechend wurde ich auch bei der Verteidigung auseinandergenommen. Also das war nicht schön. Die haben die Zeit deutlich überschritten und die haben mich wirklich zerpflückt. Also mehrere Professoren, ich glaube 8 Stück waren es und ja.
Und hast du ihnen gezeigt?
Naja.
Und dann zum Abschluss gesagt, vielen Dank, bleiben Sie gesund.
Genau.
Als allerletztes noch, wir haben vorhin drüber gesprochen, über den Spenden-Otto hier. An wen darf denn die Spende des Hein Blöds dieses Mal gehen?
Also ich würde es der Marburger Tafel gerne geben.
Okay. Dann sagen wir herzlichen Dank. Vielen Dank auch an euch, dass ihr da wart.
Vielen Dank und einen, ja, bleibt gesund.
Dankeschön.